Es ist erschütternd. Es ist erschütternd, wie die Menschen damals ihre Meinung über Jesus Christus geändert haben. So schnell. Von einem Moment auf den anderen quasi. Von dieser Hosianna-Stimmung zu diesem Kreuzige dienen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen gar nicht mit Fingern auf diese Menschen von damals zeigen. Wir wollen uns mal selbst betrachten. Es ist noch viel erschütternder, wie heute Menschen über Jesus Christus so schnell den Stab brechen. Der passt nicht in meinen Alltag hinein. Der bringt mir nichts. Das ist etwas für Fanatiker. Wir haben mit unserem Jugendkreis vor einiger Zeit einmal eine Umfrage gemacht. Da haben wir den Leuten nicht ein Mikrofon unter die Nase gehalten, sondern das war eine Fragebogenaktion und da stand auch die Frage drin, wer ist Jesus Christus? Und da kamen genau die Aussagen heraus, die in diesem Anspiel verwendet wurden. Vielleicht haben Sie Ihre Aussage auch wiedererkannt. Ich habe mich gefragt, weshalb kommen solche Antworten heraus bei Menschen, die man fragt, wer ist Jesus? Ich glaube, weil sie Jesus Christus noch nicht so richtig erlebt haben, noch nicht so hautnah erlebt haben. Da müssen solche Meinungen herauskommen wie, er ist nur ein guter Mann, er ist ein Philosoph. Das ist er wahrscheinlich auch, ja, aber ist viel mehr, er ist der lebendige Sohn Gottes. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie das heute erkennen. Er ist der lebendige Sohn Gottes für Sie und für mich. Damit Sie fröhlich singen können. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. In diesem Text, über den ich sprechen will, geht es auch um eine Wahl. Dieser Text steht in Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 13 bis 15 und 18 und 19. Petrus aber sprach zu dem Volk, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser schon geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, und merken wir jetzt die Formulierung, und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, welchen Gott aber auferweckt hat aus den Toten, wovon wir Zeugen sind. Gott aber hat also erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen, im Angesicht des Herrn hier. Eine Wahl zwischen Leben und Tod. Pilatus, dem der Jesus vorgeführt wurde, gefangen, hatte mit ihm geredet und hatte geurteilt, der ist unschuldig, den können wir freigeben. Aber er hat noch mit dem Volk geredet und hat gesagt, nach den Anordnungen dürft ihr einen am Feiertag frei bekommen. Wollt ihr nun den Jesus haben oder wollt ihr den Barabbas haben, von dem die Bibel sagt, dass er ein Mörder war? Und die Menge schrie einhellig, wir wollen, dass der Barabbas frei ist, kreuzigt den Jesus. Man muss sich das einmal vorstellen. Diese religiösen Israeliten, die mit ihm zusammen gewesen waren, die ihn gehört hatten, bei der Bergpredigt vielleicht, oder die ihn gesehen haben oder mit ihm sogar gesprochen haben persönlich, diese schreien, kreuzigt ihn. Genau die Personen, die Tage vorher eine Hosianna gerufen haben in einem ganz großen Jubel, war das nicht Zeichen genug gewesen, dass sie gläubig waren, dass sie religiös waren? Scheint nicht so. Ist unser Hosianna-Rufen nicht ein Zeichen genug, dass wir gläubig sind? Hosianna heißt, hilf doch. Vielleicht beten das einige auch bei den Schulen. Arbeiten zum Beispiel, hilf, dass ich da durchkomme. Oder in der Ehe, hilf, dass ich meinen Partner endlich verstehen lerne. Oder im Alter, bewahr mich davor, irgendwo einsam zu sein oder vor Krankheiten. Ich glaube, die landläufige Meinung über Jesus ist, dass er mein Helfer sein will. Er ist der liebe Gott. Aber man hat nicht begriffen, er ist Ein Gott der Liebe, der mich retten will, der will nicht nur irgendwo eine Not beseitigt haben in meinem Leben, sondern er will die Not schlechthin beseitigen in meinem Leben, die Trennung von Gott. Man will nur äußere Umstände verändern. An mein Herz darf Jesus nicht gehen, an meine Anstellung zu Gott. Wenn Jesus mir ein persönliches Verhältnis zu Gott schaffen will, dann wird er abgeblockt. Das merke ich auch in Gesprächen, die ich öfters höre. Dort, wo Jesus Christus nicht nur als guter Mensch oder als Prophet oder als Philosoph oder sonst etwas, was wir hier gehört haben, gepredigt wird, sondern als der lebendige Sohn Gottes, der einen Anspruch hat auf mein Leben, da beginnt ein großes Zittern in den Herzen. Ein Zittern, dass ich die erste Stelle in meinem Leben verlieren könnte. Dass mein Ego, mein Ich zurücktreten muss. Und dass er über mein Leben bestimmt. Und das will man nicht. Und so sagt man unhörbar, aber doch sehr deutlich, hinweg mit diesem. Ich will nicht, dass dieser über mich herrsche. Ich will mein eigener Herr sein. Was ist die Konsequenz von diesem? Ich will mein eigener Herr sein. Ich glaube, das ist die gleiche Konsequenz, die auch damals galt. Dort, wo man den Urheber des Lebens verwirft, wählt man automatisch den Mörder von Anfang, die Gegenseite Gottes. Es gibt bei Gott keine dritte Möglichkeit. Jesus sagt einmal, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Bei Gott gibt es keinen goldenen Mittelweg. Das müssen wir uns ausstreichen aus unseren Gedanken. Es gibt bei Gott keine neutrale Zwischenzone. Dort, wo man nicht das Leben erwählt hat, hat man automatisch den Tod erwählt. Und dort, wie wir es gehört haben, nicht den Segen erwählt hat, hat man sich automatisch schon für den Fluch entschieden. Gott ist in diesem Punkt sehr, sehr hart. Aber auch sehr hart gegen sich selbst. So hart gegen sich selbst, dass er etwas von sich selbst gegeben hat. Seinen eigenen Sohn, der er über alles geliebt hat, den hat er gegeben, damit Sie heute die Möglichkeit haben, das Leben zu erwählen. Es war die Liebe Gottes, die seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und es war die Liebe Jesu, die diesen Weg gegangen ist. Und es war auch die Liebe Jesu, die ihn am Kreuz gehalten hat. Das waren nicht die Nägel gewesen, natürlich auch, aber er hätte sich losreißen können. Es war die Liebe, die ihn da festgehalten hat, damit er sterben konnte, stellvertretend für sie und für mich. Sein Christus sollte leiden. Da fällt mir immer diese Begebenheit ein, die in der Bibel erzählt ist, von diesen Klageweibern, die über Jesus geweint haben, als er sein Kreuz tragen musste. Und Jesus drehte sich um und sagte, weint nicht über euch, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Sünden. Haben Sie das schon einmal getan? Über Ihre Schuld geweint, die Sie vor dem heiligen und lebendigen Gott haben? Die Schuld, die Sie unweigerlich trennen muss von dem heiligen und lebendigen Gott, sonst wäre er nicht mehr heilig. Sind Sie schon an diesem Punkt, dass Sie erkannt haben, seine Liebe ist nicht irgendetwas Forderndes, sie ist etwas Gebendes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Er hat nichts gefordert zuerst. Seine Liebe ist erstmal eine gebende, eine bereitwillige Liebe. Wenn Sie das erkannt haben, dass Gott nichts zuerst etwas fordert von Ihnen, gute Werke, oder den Kirchgang, oder irgendwelche Spenden, oder ein gutes, ehrbares Leben, dann sind Sie schon ein ganzes Stück näher, wenn Sie erkannt haben, das hilft mir nicht weiter. Das beseitigt nicht meine Trennung von Gott. Aber das ist noch nicht genug, das zu wissen. Wir haben hier gelesen, so tut nun Buße und bekehret euch. Tut nun Buße. Das hat nun nichts für uns zu tun mit Buße tun, büßen. Denn gebüßt hat Jesus ein für alle Mal für Sie und für mich am Kreuz. Ja, was heißt nun Buße tun? Ich würde Sie dann gerne fragen, was würden Sie tun, wenn Sie ein Geschenk annehmen, wenn Sie ein Geschenk angeboten bekommen? Sie würden wahrscheinlich das annehmen, freundlich. dankend, wenn sie gerade nichts anderes in der Hand haben. Und so ist es auch hier. Tut Buße, das heißt, ich wende mich ab von den Dingen, die mich bisher gefangen hielten. Und wende mich zu den Dingen, die mir Gott anbietet. Und er bietet mir seinen Sohn an. Buße tun, abwenden und bekehren Zuwendung. Diese Zuwendung, diese Hinwendung zu Gott kann in einem Gebet geschehen, indem ich sage, Jesus Christus, ich bin ein Sünder, ich habe das erkannt, ich weiß es schon lange. Ich wollte das die ganze Zeit verheimlichen vor dir oder schön machen, aber ich kann das nicht. Aber du kannst mich verändern. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und da Veränderung schaffst. Es kommt da nicht auf die Worte drauf an, die man das sagt, sondern es kommt auf die Herzenseinstellung an. Ob ich das wirklich will. Und was geschieht dann, wenn Jesus in meinem Leben drin ist? Wir haben hier gelesen, dann werden die Sünden ausgetilgt. Wollten Sie schon mal ein Leben von ganz vorne beginnen? Ein ganz neues Leben führen? Gott bietet Ihnen heute die Möglichkeit an, dieses Minuskonto bei Gott auszugleichen, weil der Sohn Gottes für mich eintritt. Dann sind diese Handschriften, die gegen mich stehen und immer wieder sagen, du bist schuldig, du bist verdammt, du kommst nicht zu Gott, die sind zerrissen, die gelten da nicht mehr. Ein neues Leben kann man in der Vergebung Gottes beginnen und anfangen. Und dann kommt noch etwas, es kommt eine Erquickung vom Angesicht des Herrn her. Als Christ ist es nicht so, dass wir Erquickung nicht notwendig hätten. Dass es dann so ein ganz leichtes Leben werden würde als Christ. Das stimmt gar nicht, das ist nicht wahr. Das wollen wir ja auch gar nicht sagen. Als Christ lebt man bestimmt noch viel angegriffener. Da werden die Klassenkameraden lachen über mich oder vielleicht nur lächeln oder mich meiden. Oder die Arbeitskollegen werden hinter meinem Rücken tuscheln über mich, wenn ich bekenne, dass ich Christ geworden bin. Das ist nicht einfach. Aber Gott sagt, es kommt eine Erquickung vom Angesicht des Herrn her. Eine Weiterhilfe in Schwierigkeiten, auch in anderen Schwierigkeiten, die kommen werden. Eine Erquickung vom Angesicht des Herrn her. Ich möchte das hier schließen mit einer Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg im Frühjahr 1943, als da alles zusammengebrochen ist. Da war auch eine Abteilung bei Stalingrad, wollten diese Stadt einnehmen, wurden dann selbst umzingelt. Und die einzige Möglichkeit, wie man da noch herauskam aus dieser Umzingelung, war, man musste diese Transportflugzeuge benutzen, die die Kranken weggeschafft haben und Essen und Medikamente gebracht haben. Aber da durfte man natürlich nicht hinein. Und so haben sich viele Menschen an die Tragflächen geklammert oder an das Fahrgestell. Und so wie die Flugzeuge losgeflogen sind, hing eine riesige Traube von Menschen daran. Und dann steht da der erschütternde Satz, als aber die Flugzeuge ankamen, war keiner mehr dran. Es wurden nur die in Sicherheit heimgeflogen, die im Flugzeug waren. Im Römerbrief steht einmal, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt nicht, es gibt keine Verdammnis für die, die in der evangelischen Kirche sind. Oder die, die als Kinder getauft oder als Erwachsene getauft worden sind. Oder die, die Gebote halten. Es steht da, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Christ wird man dadurch, dass Christus in mir wohnt. Da kann ich mich wirklich Christ nennen. Diese religiösen Israeliten von damals haben diesen Christus, mit dem sie so oft zusammen waren, nicht erkannt, dass er ihr Heiland sein wollte. Nicht nur jemand, der sie aus irgendwelchen Lagen herausholen wollte, sondern sie in ein persönliches Verhältnis zu Gott stellen wollte. Das haben sie nicht erkannt. Und viele Deutsche, die sich Christen nennen, haben das auch nicht erkannt, dass Christus nicht nur irgendwo helfen will, sondern er will mein Weg zu Gott sein. Dieses Lied ist sehr wichtig, das wir gesungen haben. Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.